Gut, schön euch mal wieder von hier zu sehen. Seid ihr gut drauf? Hoffentlich. Ihr braucht's. Irgendwie ist überhaupt der Fernseher an. Haben wir einen Beamer? Haben wir ein Bild? Wie lange dauert es, rund erneuert zu werden als Mensch? Biologisch. Wie viel? Vier was? 4 Jahre. Wer bietet mehr?
Ein Tag.
Ein Tag, okay. Ein 3 Tage. Also, da hinten hat jemand gemeint, ein Tag oder wie viel war es? Also, wenn es um völlig rund erneuert geht, dann braucht es nur ein Augenzwinkern. Da kriegen wir nämlich dann den neuen Leib. Aber, damit sich unser Körper erneuert, braucht es 8 bis 10 Jahre. In 8 bis 10 Jahren hat der Körper sämtliche oder fast alle Zellen ersetzt. Interessant. Es wird euch auch klar werden, wo man sieht. Nämlich, die Darmzellen, die erneuern sich alle 2 Tage. Ist echt genial. Der Darm ist ein wahnsinnig tolles Instrument. Die Lungenbläschen alle 8 Tage. Die Hautzellen alle 1 bis 2 Wochen. Das merkt man dann, wenn man aus der Badewanne raussteigt, nach einer Stunde gewässert und dann sich abrubbelt. Dann merkt man, wie viel Haut da inzwischen erneuert worden ist. Sonst ließe sich die nämlich nicht abrubbeln. Und die Knochenzellen, da erneuert sich 1/10 pro Jahr. Das heißt, hochgerechnet, alle 10 Jahre haben wir ein neues Knochengerüst. Aber nicht alle Zellen werden erneuert. Nicht erneuert wird zum Beispiel das zentrale Nervensystem, wozu natürlich auch ein Teil des Gehirns gehört. Also Teile des Gehirns erneuern sich auch nicht. Die Teile, die mit dem Gedächtnis zu tun haben, mit dem Lernvermögen, diese Teile erneuern sich und werden ständig ausgebaut, wenn wir unser Gehirn trainieren. Und nur 40% oder 40% des Herzens, der Herzzellen, erneuern sich auch nicht. Deshalb ist das Herz eigentlich auch relativ anfällig. Und umso erstaunlicher, dass es ein ganzes Leben lang in der Lage ist, seine Arbeit zu tun. Aber wisst ihr, was das Wesentliche ist? Oder das Wesentlichste? Selbst in der ständigen Erneuerung kommt bei dieser Erneuerung nicht wirklich etwas Neues bei raus. Es wird im Prinzip immer nur das, was ist, erneuert, wiederhergestellt. Und was das mit dem heutigen Thema zu tun hat, das werden wir hoffentlich noch sehen. Das heutige Thema ist Reformation und wir. Irgendwie will es heute mal wieder nicht. So richtig. Was machen wir mit Reformation? Du und ich, wir hier in der Regelgemeinde. Mit der Reformation, die vor 504 Jahren, so über den Daumen, wenn man 1517 als mit dem Anschlag der 95 Thesen als den Beginn der Reformation betrachten wollte, wobei ich sagen würde, dass eigentlich am 18. April diesen Jahres vor 500 Jahren die Reformation richtig abgegangen ist, weil da war der Reichstag zu Worms Und da hat es diese entscheidende Auseinandersetzung gegeben, wo Luther gezwungen werden sollte, seine Schriften zu widerrufen und gesagt hat, dass er weder es vor seinem Gewissen noch vor Gott verantworten kann, sich Menschen zu unterwerfen und dementsprechend eben nicht widerrufen hat. Und ich würde sagen, dass da die Trennung in katholische und evangelische Kirche besiegelt worden ist und damit letztendlich die Reformation richtig abgegangen ist. Aber welche Bedeutung dieses Ereignis hat für die Christenheit oder für die Menschen in Deutschland, das hat man dieses Jahr sehr gut gesehen. Und da war in Worms angedacht, eine zentrale Veranstaltung zum Gedenken, zur Erinnerung an diese Wahnsinnstat, dieses Wahnsinnsgeschehen. Und was hat man gemacht? Man hat es gestrichen zu Gunsten eines Corona-Opfergedenktages. Dementsprechend wissen wir nun, welche Rolle die Reformation eigentlich im Land der Reformation noch spielt, nämlich keine. Was geht uns die Reformation und schlussendlich auch die Reformen oder was die Reformation an? Um was geht es da? Ja, worum geht es, wenn man von Reformen spricht? Nach unserem heutigen Verständnis ist das so: Reformen werden im Allgemeinen immer mit einer progressiven Weltsicht verbunden. Im Sinne von vorwärts immer, rückwärts nimmer. Kennt das jemand? Das war das Credo des ehemaligen Staatschefs der DDR, Erich Honecker. Und man hat den Eindruck, dass unsere westliche Kultur das so sehr verinnerlicht hat, dass sie sich, ohne es zu schämen, mehr oder weniger lebt. In unserer Gesellschaft scheinen Reformen immer eine Richtung zu haben, liberaler zu werden, immer mehr nach links gerichtet zu sein. Und das wird uns dann als progressiv, als modern vermittelt. Wenn du modern sei, wenn du mit der Zeit gehen willst, dann musst du da mitgehen, weil sonst gehst du mit der Zeit, heißt es ja. Als Beispiele können wir anführen die Reform des Abtreibungsrechts. Ja, da kann es ja nicht mehr progressiv genug sein. Die Reform des Eherechtes und die Reform der damit verbundenen Schul- und frühkindlichen Sexualerziehung. Das nur als Beispiele, wo es im Prinzip immer freier werden soll, immer mehr möglich werden soll. Alles andere, was in die entgegengesetzte Richtung geht an Bemühungen, wird als reaktionär und unmodern, ja, eigentlich als rechtsextrem und, ich mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen, als noch etwas anderes bezeichnet. Sobald man sich auf biblische Werte versucht zurückzubesinnen, hat man in unserer Gesellschaft keine Chance mehr, so gut wie keine Chance. Es sei denn, eine Reformation geschehe. Wenn man sich die Reformation vor 500 Jahren anschaut, dann stellt sich allerdings die Frage, wohin da die Bewegung ging. Was war das Ziel oder die Richtung? Ging es darum, möglichst nach vorne, möglichst alles hinter sich zu lassen? Oder worum ging es? Wohin ging die Bewegung, die Luther und Zwingli und Calvin und Bucer und wie sie alle geheißen haben, angestrebt haben? Das Wort Reformation kommt von Reformo, bedeutet erneuern, umformen, verändern, reorganisieren. Der Dichter Ovid, der lebte 43 vor Christus, der hat es mit umgestalten, umbilden, verwandeln verwendet. Und der römische Gelehrte Plinius, gestorben 79 nach Christus, der hat es im Sinne von verbessern benutzt. Also so haben wir jetzt ein bisschen eine Begriffsbandbreite, die das alles möglicherweise abdecken würde, was wir da, womit wir uns heute befassen. Wollte Luther eine neue Kirche? Eine Kirche, die noch nie da gewesen war? Ich glaube nicht. Mit Sicherheit nicht. Das 15. Jahrhundert brachte eine Rückbesinnung auf die Schriften der Antike und dazu gehörten eben auch die biblischen Schriften, die man als Quellen wieder entdeckt hat. Und diese Quellen, die man wieder entdeckt hat, hat auch Luther für sich entdeckt. Und er hat in diesen Quellen entdeckt die Antworten auf die Frage, wie kann ich Frieden mit Gott finden? Wie kann ich in einer friedevollen, in einer harmonischen Beziehung zu meinem Gott leben? Wie kann ich loskommen vom bösen Gewissen? Wie kann ich loskommen von den nicht zu erfüllenden Lasten, die die katholische Kirche ihren damaligen Gläubigen auferlegte? Wie kann ich davon loskommen? Das ist ja furchtbar. Und wer den Luther-Film sich anschauen möchte, wird darin ein bisschen eine Illustration finden, wie er darum gekämpft hat, irgendwo einen gnädigen Gott zu finden. Und im Studium der Schrift erkennt Luther durch Offenbarung des Heiligen Geistes, dass er seine Gerechtigkeit nicht erarbeiten, nicht verdienen muss und dass er sich auch nicht auf die Verdienste anderer verlassen muss. Dass die Gerechtigkeit ihm von Jesus, durch Jesus geschenkt werden will. Und sein Thesenanschlag war der Versuch, die Leute wieder an das zu erinnern, eigentlich, hey Leute, das sind die Grundlagen, darum geht's. Kehrt doch zurück. Versucht's nicht selber, sondern lasst euch beschenken. Letztlich war aber der Thesenanschlag dann schlussendlich doch der Start für den Beginn einer neuen Kirche, deren Erben auch die Regelgemeinde ist. Auch wir sind Erben der Reformation. Deshalb das heutige Thema, Reformation und wir. Wir als Einzelne und wir als Gemeinde. In der Kirche der Reformation hat sich ein Motto etabliert, Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche ist eine immer zu erneuernde. Hört sich gut an. Es gibt sogar bei uns in New Frontiers gab es ein Motto. Constant change is here to stay. Beständige Veränderung soll hier sein. Wenn wir uns mit der Frage befassen, was die Reformation mit uns als Einzelne zu tun hat und mit unserer Gemeinde, dann möchte ich die Frage stellen, wohin sollen wir uns erneuern? Wohin? Was ist die Richtung? Wohin muss die Gemeinde verändert werden, wenn wir das auch etwas übernehmen? Constant change is here to stay. Wohin soll sich die Veränderung bewegen? Was ist das Ziel? Welche Vorstellungen leiten den Prozess? Und wir haben dann den ELK, den erweiterten Leiterkreis, der sich mit solchen Themen befassen soll. Und manche von denen sind heute nicht da, denen möchte ich die Predigt heute besonders auch ans Herz legen, wie uns allen. Die gegenwärtige Erneuerungsbewegung in den Kirchen machen eins deutlich. Man will Veränderung. Zum Beispiel in der katholischen Kirche. Die hat stark den Wunsch, die Kirche wieder attraktiver zu machen. Sie hat den Wunsch, den Schmutz und die Schande der ganzen Missbrauchsskandale hinter sich lassen zu können. Strukturen zu schaffen, die Missbrauch verhindern, sodass die Menschen wieder Vertrauen in die Kirche bekommen und sich entscheiden, zu bleiben und oder sogar zurückzukehren oder überzutreten oder was auch immer. Auch andere Kirchen machen sich Gedanken, wie wir, über mögliche Veränderungen, Erneuerung, weil ihnen teilweise die Menschen in Scharen davonlaufen. Man fragt sich, wie kann die Kirche attraktiver werden? Aber wenn man sich die Frage stellt, wie kann die Kirche attraktiver werden, dann muss man sich eine Frage vor allen anderen stellen. Attraktiv für wen? Für wen soll die Kirche attraktiver werden? Lange Jahre wurde die Diskussion geführt innerhalb der großen Kirchen in der Hauptsache, aber auch in den Freikirchen über den sogenannten besucherfreundlichen Gottesdienst, indem man in diesem Gottesdienst versucht hat, möglichst alles, was unverständlich ist, entweder wegzulassen oder wenigstens zu erklären. Und andere Dinge, die, wo man gedacht hat, das könnte interessant sein für Nichtchristen, die mit hineinzunehmen, damit Nichtchristen wieder irgendwie die Kirche interessant finden und dort hinzugehen interessant finden. Für Luther war es das erste Bestreben, was den Gottesdienst anging, ihn für die Menschen seiner Zeit überhaupt verständlich zu machen. Also nicht nur, dass sie verstanden, was die Symbole oder irgendwas oder was die da vorne tun, sondern sprachlich überhaupt verständlich zu machen, weil die Gottesdienste auf Latein gehalten wurden und das normale Volk kein Latein konnte. Und deshalb war es sein Bestreben, Lieder in Deutsch zu singen, und Lieder transportieren viel an biblischer Wahrheit, an Theologie, an Lehre. Und die Predigt auf Deutsch zu halten und die Liturgie auf Deutsch zu halten, damit die Menschen verstehen, hey, darum geht es eigentlich, das hat was mit mir zu tun. Ich kann damit was anfangen. Und die Frage, auf wen die Gemeinde sich ausrichten soll heutigen Tages, für wen sie attraktiv sein soll, scheint auf diesem Hintergrund nicht so einfach. Für wen soll die Gemeinde, der Gottesdienst, das, was da passiert, attraktiv sein? Für den Menschen? Für die Gäste? Für die Ungläubigen? Oder gibt es noch eine Alternative? Für Gott. Das wäre auch die Alternative. Welche könnte und sollte es denn eurer Meinung nach sein? Für wen soll diese Gemeinde denn attraktiv sein? Ich meine für Gott. Und weshalb, das lesen wir in Epheser 5, 25 bis 27. Dort lesen wir von der einzigartigen Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde und was sie ausmacht. Dort lesen wir, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Wir lesen hier, dass Jesus die Gemeinde geheiligt hat. Was bedeutet das? Er hat sie geheiligt dadurch, dass er sich für sie dahingegeben hat. Dadurch, dass er für sie, für jeden einzelnen, für jedes einzelne Element, für jedes einzelne Glied, für jede einzelne Zelle in diesem Leib sein Blut gegeben hat, um jeden Einzelnen von der Sünde und von Tod und von der Herrschaft der Sünde und des Todes zu befreien und zu erlösen und aus unter der Herrschaft Satans herauszuholen. Und indem er sein Blut gegeben hat, hat er gekauft. Wenn ich etwas kaufe, dann gehört es mir. Stimmt's? Das ist unser allgemeines Verständnis. Also wenn Jesus die Gemeinde gekauft hat mit seinem Blut, dann gehört die Gemeinde ihm. Dann gehörst du, jeder hier, der Jesus als Herrn bekennt, dann gehörst du ihm. Dann gehört diese Gemeinde ihm. Das Heiligen bedeutet also hier, dass er uns in sein Eigentum überführt hat. Seine Gemeinde ist sein Eigentum und er hat einen Eifer für diese Gemeinde. Wir lesen von diesem Eifer etwas in 2. Korinther 11, 2, wo man liest, wie Paulus von diesem Eifer beseelt war, den Jesus in sich hat und den er Paulus gegeben hat. Da lesen wir, denn ich eifere für euch, eifere um euch mit göttlichem Eifer, mit dem Eifer Gottes in mir. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Jesus sagt, dass er die Gemeinde gereinigt hat. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Der Ort, wo er wohnen will. Deshalb ist Jesu Ziel, einen reinen Tempel zu haben, wo Gott gerne wohnt, wo er gerne mit seinen Leuten zusammen ist. Wie hat Jesus diesen Tempel gereinigt? Durch das Wasserbad im Wort. Das erinnert an das Wort, was Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, in Johannes 15, 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jesu Wort hat seine Jünger gereinigt. Und wenn die Jünger das nötig hatten, dann haben wir das auch. Wir müssen im Wort baden. Dem Wort Gottes erlauben, alle Unreinheiten anzugreifen. Manchmal muss man sich mit Seife einreiben oder etwas ins Badewasser tun, damit es etwas mehr an die Hautpartien rangeht. Die Haut, den Dreck, die Krusten auf dieser Haut auflöst. Vielleicht die Hornhaut auch auflöst. Manchmal geht es lange, bis das Wort Gottes die harten Krusten unserer Sünde, unseres Schmutzes und die harte Schale unseres Gewissens auflösen kann. Aber wenn wir lange genug im Wasserbad des Wortes liegen, dann kann es uns gründlich reinigen. Und ich weiß, dass ihr das wisst. Wenn ihr lange im Wort Gottes lest, es lange auf euch wirken lasst, dann hat es seine Auswirkung auf euch. Ihr werdet geleitet, über euer Handeln und über euer Denken und Fühlen nachzudenken und es zu revidieren. Wenn wir wollen, dass diese Gemeinde eine attraktive Gemeinde ist, dass sie erneuert wird, immer wieder neu, dann ist das Wesentliche, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen und durch das Wort Gottes uns leiten und reinigen lassen. Unser Text sagt, dass dies durch die Predigt des Wortes Gottes geschieht und das uns schärfen will und in unserem Denken und in unserem Hören und in unserem Tun. Denn das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, was durchschneiden kann, was bei uns auch zu einer Schärfung führt, unseres Denkens, unseres Verständnisses, Unterscheidungsvermögen gibt. Biblische Reformation ist ein Erneuertwerden zu dem, was die Gemeinde von Anfang an sein soll. Es ist nicht ein Weiterentwickeln der Gemeinde, sondern es ist ein Zurückschauen. Wie wollte Gott es eigentlich ursprünglich? Was war seine Absicht ursprünglich mit seiner Gemeinde? Was sagt sein Wort ursprünglich über seine Gemeinde? Biblische Reformation versucht die Gemeinde nicht neu zu erfinden, sie versucht sie immer wieder zu erneuern, in das Bild hinein zu bringen, das Gott von ihr hat, von dem wir in Epheser 4 lesen, dass der Dienst der Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Evangelisten, dass all diese Dienste dazu gedacht sind, die Gemeinde zum diesem einen Bild zu bringen, was Jesus von seiner Gemeinde hat. Und dasselbe gilt für uns als Einzelne. In Epheser 4, 23 bis 24 lesen wir, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Das ist wahre Reformation, wenn es bei uns, in unserem Denken und Sinnen und Trachten, wenn dort Veränderung passiert, indem wir den neuen Menschen anziehen, die neue göttliche Realität in unser Leben hineinlassen. In Römer 12, 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern, da ist ein Gegensatz, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Jesus reinigt uns also, und Paulus sagt auch für wen? Nämlich, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite. Jesus reinigt die Gemeinde, weil sie für ihn attraktiv sein soll. Für sich selbst tat er das. Welcher Mann will, dass seine Frau von der ganzen Welt begehrt wird? Welcher Mann will, dass seine Frau von der ganzen Welt begehrt wird? Hoffentlich keiner, der seine Frau liebt. Meine Frau soll für mich begehrenswert sein und für niemand anderen. Jesus liebt seine Braut kompromisslos und will sie ausschließlich für sich. Wir sind Gemeinde, du und ich sind Teil dieser Gemeinde, weil Jesus diese Gemeinde haben wollte und sie für sich haben wollte. Weil er in ihr wohnen will, weil er uns in ihr begegnen will. Er reinigt uns also zuallererst für sich. Warum? Damit es uns besser geht, damit wir uns nicht mehr so schmutzig fühlen und nicht mehr so stinken, uns wohler fühlen. Das ist der Nebeneffekt. Aber es ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite. Und warum will er sie herrlich bereiten? Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Der dreieinige Gott will in einem herrlichen Tempel wohnen. Deshalb muss dieser Tempel herrlich und prächtig sein. Deshalb will er, dass diese Gemeinde und dass du als Teil dieser Gemeinde herrlich und prächtig bist. Was meint ihr also? Was ist wichtiger? Attraktiv für Gott zu sein oder attraktiv für die Welt zu sein? Ich denke, wir sind uns nach dem, was ich dargelegt habe, zumindest einig, dass die biblische Herleitung durchaus das Weitere uns aufs Herz legt. Aber ich will euch noch zeigen, warum. Was die Wirkung ist. Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 6,44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Niemand kann zu Jesus kommen, wenn nicht Gott Vater ihn zu Gott Sohn zieht. Wollen wir, dass Gott der Vater Menschen zu Gott Sohn, zu Gott Jesus zieht, dann müssen wir uns danach ausstrecken, dass der dreieinige Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist und sich in unserer Mitte auch wohlfühlt. Es gab eine Zeit, da hat Gott es nicht mehr im Volk Israel ausgehalten. Und irgendwann ist er ausgezogen. Und das wird in Hesekiel beschrieben, wie Gottes Herrlichkeit aus dem Tempel rausgeht und dann der Tempel zerstört wird. Wehe uns, wenn Gottes Herrlichkeit aus unserer Mitte geht. Die Menschen an Pfingsten liefen zusammen, weil Gott etwas Außergewöhnliches tat. So wie die Menschen in Erweckungsbewegungen zusammengeströmt sind zu den Versammlungsorten, weil sie von Gottes Wirken angezogen worden sind. Wenn Gott zieht, wenn Gott die Menschen zieht, dann kann niemand sie halten, dorthin zu gehen. Aber wie werden wir eine Gemeinde für Gott attraktiv, die für Gott attraktiv ist? Wie werden wir zu einem Ort, wo Gott sich wohlfühlt? Auch darauf eine Antwort aus Psalm 133. Da heißt es, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Diese Wie sind Illustrationen. Versteht ihr? Man müsste sagen, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dort hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Das wäre im Prinzip der vollständige Satz. Die anderen Vers 2 und 3a sind im Prinzip Illustrationen. Versteht ihr? Eines von Jesus durch sein Wort gereinigte Gemeinde ist eine Gemeinde, in der Einheit herrscht. Das ist eine für Gott attraktive Gemeinde. Dort sendet er seinen Segen hin. Eine Gemeinde, in der Brüder und Schwestern in Einheit und Eintracht zusammen sind, ist eine Gemeinde, in der nichts uns entzweit. Nichts, aber auch gar nichts. In der wir Missverständnisse ausräumen, einander Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Einander Sünden vergeben und Vergebung zusprechen. Einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und da, denke ich, haben wir alle, wie wir hier sitzen, noch eine gehörige Portion durchzubuchstabieren. Ich eingeschlossen. Wir alle nehmen uns selber viel zu wichtig. Eine Gemeinde, die für Gott attraktiv ist, ist eine Gemeinde, in der man dem anderen tut, wir dem anderen tun, was wir gerne hätten, dass uns getan wird. Wenn das so der Fall ist, wenn wir das so leben, dann kann uns nichts von Gott trennen und seinem Segen. David spricht von Öl und von Tau, vom Öl des Feuers des Heiligen Geistes und dem Tau, dem Wasser des Lebens des Heiligen Geistes, das dort fließt, wo wir eine Reformation des Herzens erleben. Jesus sagt in Johannes 17, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Jesus bittet für seine Jünger und für alle die, die durch ihr Wort an ihn glauben. Also für dich und mich hat er da gebetet. Warum hat er gebetet? Mancher wird es vielleicht kennen. Können wir mal irgendwie weiter klicken? Es will gerade nicht. Ich weiß nicht warum. So. Er hat gebeten, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns sei, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus bittet hier für unsere Einheit. Können wir uns vorstellen, wie es Jesus traurig macht und den Heiligen Geist betrübt, dass wir zugelassen haben, dass Corona uns so auseinanderreißen kann? Egal, welche Haltung wir zu diesbezüglichen Themen haben, egal welche Position jeder von uns diesbezüglich vertreten mag, angesichts des Ernstes, mit dem Jesus für unsere Einheit bittet, sollte sich für uns alle verbieten, dass wir uns so trennen und so gegeneinander vereinnahmen lassen. Dreimal bittet Jesus um diese Einheit. Glauben wir, dass der Vater Jesus erhört hat? Glaubst du, dass das Gebet Jesu an dieser Stelle vom Vater erhört worden ist? Ich glaube es. Warum? Es kann nicht anders sein. Denn Jesus sagt in Johannes 11, 42, dass der Vater ihn alle Zeit hört. Und wenn er ihn hört, dann erhört er ihn auch. Und so hat er ihn auch hier erhört. Was bedeutet es für uns, für dich und mich? Wir haben das Potenzial zur Einheit. Du und ich, wir haben das Potenzial, Einheit zu leben. Wir haben es gelesen. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Jesus hat uns die Herrlichkeit, Jesus hat uns im Prinzip die ganze Fülle gegeben. Paulus schreibt, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind und dass die uns gegeben sind durch Christus. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist, dass uns Gott, Jesus die Herrlichkeit gegeben hat, hat das Ziel, dass wir eins sind. Ich zähle mal auf, was zu dieser Herrlichkeit gehört. Jesus hat alles dafür getan. Er hat die Zwischenwand zwischen uns niedergerissen. Die Zwischenwand der Feindschaft. Die Zwischenwand zwischen Gott und uns. So können wir mit Gott versöhnt sein und miteinander versöhnt sein. Er hat unsere Schuld bezahlt. Er hat Versöhnung mit Gott und unter uns möglich gemacht. Er hat uns die Wiedergeburt und damit die Überwindernatur gegeben. Du, wenn du Jesus in deinem Leben hast, hast du eine Überwindernatur. Du musst nicht mehr der Sünde gehorchen. Du musst nicht mehr den negativen Gedanken über deinen Nächsten gehorchen. Du musst nicht mehr den negativen Gefühlen, den negativen Interpretationen, die du vielleicht in deinem Leben siehst, gehorchen und dem nachgehen und es in dir wirken lassen. Er hat uns von der Herrschaft der Sünde freigemacht. Wir müssen all das nur ausleben. Und diese Einheit hat David, der Psalmist, im Psalm 133 prophetisch vor Augen gehabt, als er über ihr Resultat sprach. Dorthin, in diese Einheit wird Gott, der Herr, den Segen befehlen, der in diesem Leben bis in Ewigkeit dann resultiert. Und er hat diesen Segen hinbefohlen. Jesus ist der größte Segen, den Gott geben kann. Und Gott, der Herr, befiehlt seinen Segen, Jesus, dahin, wo Einheit ist. Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers. Und das war sie schon für das Volk Israel in der Wüste und ist bis zum heutigen Tag unsere Quelle lebendigen Wassers. Ja, Jesus sagt in Johannes 6, 51, dass er das ewige Leben ist, wo es um das Brot geht. Da, wo Brüder in Einheit zusammen sind, wird Jesus, das lebendige Wasser, das Brot des Lebens, gefunden werden. Das Gebet Jesu zeigt uns noch etwas weiteres auf. Die Einheit der Jünger Jesu hat Konsequenzen. Sie hat die Konsequenzen, dass die Welt glaubt und dass die Welt erkennt. Wir wünschen uns doch, dass die Welt erreicht wird, dass wir die Menschen erreichen mit dem Evangelium. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass Menschen verändert werden durch das Wort Gottes. Deshalb machen wir uns Gedanken über eine attraktive Gemeinde und wollen als Christen attraktiv sein. Was glaubt die Welt und was erkennt die Welt? Sie erkennt, dass Jesus wirklich der vom Vater gesandte ewige Gottessohn und Messias Erlöser ist, wenn wir eins sind. Wenn wir eine Reformation brauchen, dann brauchen wir eine Reformation absoluter Hingabe. Hingabe an Jesus, Hingabe an seinen Willen, Hingabe an sein Wort und Hingabe an die von ihm gestiftete Einheit. Das wird uns zu einer für Gott attraktiven und gegenüber der Welt glaubwürdigen und überzeugenden Gemeinde machen. Die erste Frage ist, glauben wir das? Glauben wir, dass Jesu Bitte um Einheit erhört worden ist? Und glauben wir, dass seine Bitte, dass die Einheit das hervorbringt? Glauben und Erkenntnis. Glauben wir, dass auch das erhört worden ist? Wenn wir das glauben, dann lasst uns auch im Glauben handeln. Deshalb die zweite Frage. Wollen wir im Glauben handeln? Wollen wir das tun? Willst du dich ganz hingeben, damit wir eine für Gott attraktive und für die Welt glaubwürdige Gemeinde werden? Und ich frage dich, der du diese Botschaft gehört hast und weißt, dass du noch nicht wirklich Christ bist, Jesus noch nicht wirklich dein Herr und Erlöser ist, willst du Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen? Dich darauf einlassen? Dich darauf einlassen, Teil von seiner Gemeinde zu sein, in der Gott wohnt, in der Gott seinen Segen befohlen hat, in der Leben in Ewigkeit gefunden werden kann. Dann, wenn du das möchtest, dann bete einfach im Stillen mit. Ich bitte euch aufzustehen und ich bete noch für uns. Vater im Himmel, du weißt, wie schwer Einheit zu leben ist. Deshalb hat dich Jesus, dein Sohn, dreimal gebeten für uns. Und wir wollen in Anspruch nehmen, dass dieses Gebet erhört worden ist. Und wir wollen in Anspruch nehmen, dass diese Herrlichkeit, die du uns gegeben hast, all das beinhaltet, was wir brauchen, um diese Einheit zu leben. Wir wollen in Anspruch nehmen, dass die Verheißung, dieses verheißungsvolle Gebet von Jesus, dass da, wo wir eins sind, die Welt erkennt und glaubt, dass du, Jesus, der lebendige Gott und gesandt vom Vater und unser Erlöser bist, dass das tatsächlich wahr wird, dass Menschen dich als ihren Herrn und Erlöser in unserer Mitte erkennen und an dich glauben, weil du hier bist, weil du ihnen begegnest. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für diejenigen, die dich noch nicht als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen haben. Ich bitte dich darum, dass sie ihr Herz nach dir ausstrecken, sich ausstrecken mit ihrem Herzen und dich einladen. Dass du ihr Herr und Erlöser wirst. Dass du sie zum Teil einer lebendigen Gemeinde machst, in der du gegenwärtig bist, weil du gerne dort bist. Bitte dich, Jesus, komm du jetzt und berühre du jeden Einzelnen. Sei es hier, sei es jetzt übers Internet, sei es später, wenn dieses Video geschaut wird. Berühre du jeden Einzelnen und führe du ihn an den Punkt, wo er diese Entscheidung trifft. Ich will Jesus angehören. Ich will Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus. Ich will alles haben, um eine versöhnte Beziehung mit Gott zu haben und versöhnte Beziehungen mit anderen Menschen leben zu können. Ich will diese Überwindernatur, diese neue Natur in mir haben und will, dass Gott in mir regiert durch diese Überwindernatur. Danke, Jesus, dass du handeln wirst. Amen.